dann heißt es natürlich, dass eine gespaltene Gesellschaft weniger Kraft hat, zum Beispiel Klimawandel zu bekämpfen. Den Klimawandel kann man nur bekämpfen, wenn die ganze Gesellschaft an einem Strang zieht. Wenn aber ein Drittel zum Beispiel der Gesellschaft sagt, ich gehöre da eigentlich gar nicht dazu, dann wird die Gesellschaft nie die Kraft aufbringen, so eine große Aufgabe auch zu lösen, weil es natürlich eher dazu führt, die anderen kümmern sich nicht um mich und stellen mir Hürden in den Weg. Was soll ich mich dann für die anderen engagieren? Deshalb glaube ich, ist die Überwindung dieser Spaltung auch eine Existenzfrage unserer Gesellschaft. Und nur wenn wir das schaffen, das zu überwinden, werden wir auch die anderen Probleme gelöst kriegen.
Hallo zum Podcast Wer schreibt denn sowas? Von Stratum Connect. Wir stellen Autoren und Autorinnen vor mit ihrem neuen Buch. Wie immer ist es ein Buch mit dem Anspruch, irgendwie die Welt zu verbessern. Und wie genau das gehen kann, finden wir heraus.
Mein Name ist Luisa Katharine Böck und ich sitze hier noch für eine kurze Nachlese des Autorenabends zusammen mit Jochen Mack. In ihrer neuesten Veröffentlichung widmen sie sich ja einer fast unsichtbar gemachten, aber nach wie vor ungelösten Problematik moderner, reicher Gesellschaften, aber auch anderer. Es handelt sich um die sogenannte neue soziale Frage. Ich habe früher selbst in meinem Pädagogikstudium ein Bild vermittelt bekommen, was das Thema Inklusion, über das Sie eben ein Buch geschrieben haben, denn Inklusion ist eine Gerechtigkeitsfrage und eine soziale Frage, habe ich vermittelt bekommen, die Situation eines Wettbewerbes, also an einer Startlinie, stehen verschiedene Tiere mit verschiedenen Fähigkeiten und die werden nun also angehalten, zu einem Baum hinzurennen und dort hochzuklettern. Und Tiere sind unterschiedlich geartet. Manche brauchen eigentlich Wasser, die können gar nicht laufen. Manche fliegen, die brauchen gar nicht laufen. Und andere Tiere, wie ein Eichhörnchen, ist natürlich total im Vorteil. Und da wollte ich Sie, Herr Mack, fragen, halten Sie dieses Bild, dieses pädagogische Leitbild, was also, dass das eben Inklusion nicht ist, weil unterschiedliche Entitäten die gleiche Anforderung gestellt wird, dass das nicht fair ist? Halten Sie das für ein gutes Bild für das, was Inklusion nicht ist? Oder halten Sie das für verfehlt?
Also ich würde zunächst mal sagen, das macht mir eine zu große Unterschiedlichkeit aus. Also ich glaube, wir sind jetzt nicht so verschieden, wie jetzt das Bild suggeriert, dass der einen sind Eichhörnchen, der anderen sind Elefanten, sondern wir haben vielleicht eine verschiedene Geschichte und haben verschiedene Fähigkeiten. Aber da ist der Unterschied nicht so riesig. Und ich glaube, bei uns ist ja eher so das Problem, dass manche Menschen, die nichts dafür können, eine Hürde vor sich finden. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand geflüchtet hierher kommt, kann die Sprache nicht, kann er keine Berufsausbildung machen. Das heißt, da geht es nicht darum, das gleiche Ziel zu erreichen, sondern es gibt unterschiedliche Wege und bei manchen Wegen steht halt nur eine Hürde drin. Also insofern, glaube ich, müssen wir auch nochmal unterscheiden, das wäre nochmal so eine Frage bei dem Bild, ist es so, dass alle das gleiche Ziel haben? Und müssen alle tatsächlich auf den Baum? Oder was brauchen die Menschen, damit sie glücklich werden können? Das ist ja so, die müsste eigentlich die Leitfrage in der Gesellschaft sein. Und da müssen vielleicht manche auf den Baum, um glücklich zu sein. Manche reicht es aber, wenn sie 2 Meter laufen und dann eine schöne Pfütze finden, wo sie sich suhlen können. Also insofern würde ich das Bild schon weiten und sagen, die Frage muss sein, wer verfolgt welches Ziel und warum?
Herr Mack, wie ist das bei Ihnen persönlich? Welchen konkreten Bezug haben Sie zum Titelthema Ihres Buches Vielfalt oder sein Gegenstück Homogenität? Also wie und in welchen Situationen hat sich bei Ihnen persönlich so ein Bewusstsein für die Problematik von Ausgrenzung bzw. Exklusion ausgeprägt? Und waren Sie auch selbst von Ausschlüssen betroffen oder hatten Sie Kontakt zu Betroffenen unterschiedlicher Diskriminierungsgruppen, weil Sie sich zum Beispiel auch mal außerhalb homogener Bubbles oder sowas bewegt haben? Wie war das bei Ihnen?
Ja gut, ich selber bin relativ privilegiert und habe jetzt selten Ausschlüsse erlebt, außer dass ich Schwabe bin und manchmal in hochdeutschen Gefilden mich nicht so gut verständlich machen kann und da mich sehr anstrengen muss, eine Art Hochdeutsch zu reden. Aber das ist jetzt eine relativ kleine Form von Benachteiligung. Ich war berührt mit dem Thema, weil ich für eine soziale Organisation gearbeitet habe als Pressereferent. Da ging es um das Thema Obdachlosigkeit von Frauen, was sehr selten gesehen wird, was aber für die Betroffenen eine sehr große Einschränkung ist, weil sie halt an vielen Orten sich gar nicht gut bewegen können. Und dann war ich biografisch relativ oft konfrontiert mit dem Thema Behinderung. Also ich habe Zivildienst gemacht mit körper- und mehrfachbehinderten Frauen in der Gruppe. Und es war für mich so, als wäre ich irgendwie auf dem Mars gelandet. Also da war ich mit Menschen konfrontiert, was ich nie erlebt habe. Und da habe ich schon mal, bin ich sehr ins Nachdenken gekommen über meine Sozialisation, weil halt, obwohl es da eine große Behinderteneinrichtung gibt in der Nähe, wo ich da aufgewachsen bin, habe ich im Alltag das quasi nie erlebt. Dann war ich in Peru in einer Einrichtung für Kinder mit Behinderungen. Das heißt, ich bin immer wieder auf das Thema Behinderung gestoßen, ohne dass es jetzt so richtig geplant war, sondern hat sich eher so ergeben. Und habe dann auch in anderen Aufträgen im Bereich Sozialpolitik natürlich verschiedene andere Themen gestreift oder bearbeitet, wie psychische Erkrankungen und andere Formen von Ausgrenzung.
Wie ist das mit diesen Begrifflichkeiten Exklusion, Inklusion? Beziehen die sich nur auf das Thema Behinderte? Können Sie da eine kurze Definition uns geben, damit wir sozusagen die Umfänglichkeit von diesen beiden gegensätzlich oder komplementär zu verstehenden Begriffen begreifen können?
Der Begriff Exklusion ist ja relativ verständlich, dass es sich nicht nur auf Menschen mit Behinderungen bezieht, sondern Ausschluss aus der Gesellschaft, was Exklusion bedeutet, erleben ja auch Menschen, die zum Beispiel geflüchtet sind, psychische Erkrankungen haben, einsam sind oder eine Beeinträchtigung haben. Das heißt, da ist relativ eindeutig, die Personen sind von bestimmten Teilbereichen der Gesellschaft ausgeschlossen. In der Begriffsgeschichte hat sich das Thema Inklusion aber relativ stark auf das Thema Menschen mit Behinderungen konzentriert. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass der Begriff über die UN-Behindertenrechtskonvention und die Konsequenzen daraus sich so in Deutschland quasi eingenistet hat als Begriff. Deshalb wird der Begriff Inklusion eigentlich vor allem auf Menschen mit Beeinträchtigungen verstanden. Ich würde es sehr gern weiten und würde sagen, wenn ich von einer inklusiven Gesellschaft rede, müssen da auch Menschen zum Zuge kommen oder ihre Fähigkeiten ausüben können, die zum Beispiel Migrationsgeschichte haben, aus einer sozial, finanziell schwierigen Familie kommen oder eine psychische Erkrankung haben. Für die muss eine inklusive Gesellschaft so geschaffen sein, dass sie da teilhaben können, möglichst allen Bereichen. Und das kann man nicht nur auf Menschen mit Behinderung beziehen, in meinem Verständnis.
Wie kann man denn eigentlich eine gute Analyse der Ursachen von Exklusionsstrukturen abliefern? Also was sind denn so strukturelle Probleme oder historisch gewachsene Ursachen oder gibt es auch anthropologische Ursachen, die neben den individualpsychologischen auch als Ursachen für dieses doch ein bisschen asozial erscheinende Exklusionsverhalten des Menschen herhalten?
Also ich würde mal sagen, es gibt natürlich Faktoren, wo jemand sehr anders ist. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand blind ist und nicht sieht, fehlen dem bestimmte Eindrücke und ich tue mich schwer, ihm bestimmte Dinge zu nahe zu bringen oder Erlebnisse gemeinsam zu teilen. Oder wenn jemand taubstumm ist, ist die Kommunikation einfach schwieriger, weil ich ganz andere Formen brauche von Kommunikation. Das heißt, es gibt schon Bedingungen, oder wenn jemand nicht Deutsch kann oder gar keine Sprache spricht oder nicht schreiben kann, fehlen natürlich bestimmte Kommunikationsmöglichkeiten, die dazu führen, dass sich die Person eher ausgeschlossen fühlen wird. Das ist so die eine Ebene. Die andere Ebene ist aber natürlich, dass es auch gesellschaftlich Bedingungen gibt, die geschaffen wurden, die Menschen ausschließen. Also unser Wirtschaftssystem hat natürlich die innere Logik, dass sich die Stärkeren durchsetzen. Und wenn sich Stärkere durchsetzen, bleiben Schwächere auf der Strecke. Und das heißt, dass das natürlich dazu führt, dass bestimmte Menschen von bestimmten Teilbereichen ausgeschlossen werden. Und dann gibt es viele Gewohnheiten in unserer Gesellschaft oder Privilegien, die erarbeitet wurden, wie zum Beispiel die Frage, wie organisieren wir Kultur, die bestimmte Menschen ausschließt, die zum Beispiel kein Deutsch können. Kann ich mit einem Theater im klassischen Bereich relativ wenig anfangen, weil ich die Hintergründe gar nicht verstehe. Das heißt, das sind gewachsene Strukturen, die dazu führen, dass bestimmte Menschen ausgeschlossen werden und bestimmte Menschengruppen das so als ihr Recht ansehen, dass halt das so sein muss oder so ist. Und das führt aber natürlich dazu, dass sich bestimmte Gruppen aus der Gesellschaft oder aus Teilbereichen der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen.
Das ist also auch so ein bisschen ein Übersetzungsproblem, könnte man fast sagen. Dann
nicht nur ein Übersetzungsproblem, sondern es ist auch eine Frage, was tun wir da und was bieten wir da an und wie wird es organisiert? Man kann es auch sehen im Bildungsbereich. Bildung ist oder Schulbildung vor allem ist so organisiert, dass vor allem jetzt in Bayern und Baden-Württemberg, wo ich herkomme, sehr überdurchschnittlich die Kinder einen guten Schulerfolg haben, die aus Mittelschichts- und reichen Familien kommen. Und die Familien, die jetzt wirtschaftlich schlechter gestellt sind, haben die Kinder schlechtere Bildungschancen. Das heißt, das ist schon ein strukturelles Problem der Frage, wie organisieren wir unsere Gesellschaft.
Können Sie eigentlich und gibt es auch in diesem großen Bereich der Inklusionsforschung vielleicht sowas wie eine große Vision? Und können Sie vielleicht auch beschreiben, wie an guten Beispielen, wie gelungene Inklusion zum Beispiel aussehen könnte? Oder wenn es historische Vorgänger gab, wie sie es auch mal aussah, aber im Sinne einer Vision oder im Sinne von Best Practice und gute Beispiele, haben Sie da was für uns?
Also die schlechte Nachricht, wir sind gerade in einer Phase, wo gerade weniger Visionen gefragt sind, sondern eher Verteidigung des Bestehenden, würde ich mal sagen. Also ich glaube, die generelle Gerechtigkeitsdebatte befindet sich im Abwehrkampf. Und es gibt gerade wenig Kräfte, die jetzt so stark eine positive Vision vorantreiben. Und es fehlt aus meiner Sicht, auch hier eine negative Antwort, so eine übergreifende Vision, wo verschiedene auch Bevölkerungsgruppen oder benachteiligte Gruppen sich gemeinsam auf den Weg machen, nach meiner Wahrnehmung, sondern die Menschen mit Behinderung kämpfen für sich und sind auch manchmal sehr erpicht drauf, dass sie nur für Menschen mit Behinderung kämpfen. Ältere Menschen arbeiten für sich. Also es gibt ein Beispiel, der Seniorenbeirat von der Gemeinde wurde angefragt, ob er sich mal mit einem Behindertenbeirat treffen will, weil es ja oft überschneidende Interessen gibt. Da hat der Seniorenbeirat beschieden, dass sie da kein Interesse dran haben, weil mit den Behinderten haben sie ja nichts zu tun. Und das sind natürlich massive Schwächungen von der gesamten Bewegung. Und das ist auch eine Mission von meinem Buch, das aufzubrechen, weil ich glaube, so eine richtige Veränderung gibt es nur, wenn man das gemeinschaftlich versteht und wenn man auch sieht, dass verschiedene Gruppen da davon profitieren. Anders formuliert, für, sagen wir mal blöd gesagt, die paar behinderten Kinder wird man das ganze Schulsystem umbauen. Wenn man aber merkt, dass das jetzige Schulsystem auch Kinder aus finanziell benachteiligten Familien, aus migrantisch geprägten Familien eher benachteiligt im Schnitt und man viel größere Erfolge erzielen wird, wenn gemeinsames längeres Lernen stattfinden wird, dann kriegt es mehr Kraft, auch so eine große Reform anzugehen.
Ja, also es sind mehr als ein paar wenige, für die man das machen würde. Ne? Da sind immer mehrere Formen von Diskriminierung, Benachteiligung, Ausschlüssen, an die man eigentlich denkt, wenn man sich vorstellt, wie viele Förderschulen es gibt. Das sind ja nicht wenige, ne?
Genau, und die werden immer größer und bauen immer alle an. Genau, vielleicht nochmal auf die Frage von Vision zurückzukommen. Ich glaube, es braucht gar keine Vision von einer Inklusion, sondern es braucht eher die konsequente Verfolgung einer gerechten Gesellschaft. Also eigentlich ist das ein Synonym. Und es geht darum zu sagen, so wie es jetzt ist, ist es ungerecht, dass nämlich bestimmte Personen nur aufgrund ihrer Kondition, in der sie jetzt aufgewachsen sind, stark benachteiligt sind, das ist eine Ungerechtigkeit und die muss beseitigt werden. Und wenn die beseitigt wird, ist die Gesellschaft gerechter und zufriedener und auch erfolgreicher.
Das Thema soziale Gerechtigkeit und ökologische Gerechtigkeit sind ja gerade diese zusammenhängenden, miteinander verschränkten Probleme, die anscheinend gerade, wie Sie selbst sagen, eigentlich unter Beschuss sind, weil sich das System eher stabilisiert. Was sind denn eigentlich auch, um Mut zu machen, die Vorteile, die man da ins Feld führen kann von einer inklusiven, einer sozialen Gesellschaft? Und wie kann man das moralisch eigentlich auch bewerten? Sie sind ja Theologe, Sie haben wahrscheinlich dazu zu Ethik aus dem ethischen Bereich auch eine Bewertung, die Sie abgeben würden.
Aber obwohl ich Theologe bin, würde ich es gerne nicht moralisch bewerten, sondern ich würde es gerne vernünftig bewerten oder vernünftig begründen. Also zum Beispiel ist eine ungerechte Gesellschaft, lässt viele Talente auf der Strecke liegen. Das heißt, wenn jetzt jemand geflüchtet herkommt als junger Mensch, kann er keine Berufsausbildung machen, weil er in der Regel an der Berufsschule scheitern wird. Dadurch hat die Person schlechtere Chancen, im Beruf auch richtig Fuß zu fassen. Würde mir die Ausbildung anders organisieren, dann kämen die Personen auch auf dem Arbeitsmarkt an und würden den Arbeitsmarkt bereichern. Das Gleiche gilt für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. Und das Gleiche gilt für Menschen, die sich zum Beispiel einsam und verlassen fühlen, die dann wenig Interesse haben, sich zum Beispiel zu engagieren oder nochmal das, was sie können, auch in die Gesellschaft einzubringen. Das heißt, eine gespaltene Gesellschaft verliert viele Talente und viele Fähigkeiten und viel Energie. Und wenn das so stimmt, die These, dann heißt es natürlich, dass eine gespaltene Gesellschaft weniger Kraft hat, zum Beispiel Klimawandel zu bekämpfen. Den Klimawandel kann man nur bekämpfen, wenn die ganze Gesellschaft an einem Strang zieht. Wenn aber ein Drittel zum Beispiel der Gesellschaft sagt, ich gehöre da eigentlich gar nicht dazu, dann wird die Gesellschaft nie die Kraft aufbringen, so eine große Aufgabe auch zu lösen, weil es natürlich eher dazu führt, die anderen kümmern sich nicht um mich und stellen mir Hürden in den Weg, was soll ich mich dann für die anderen engagieren? Deshalb glaube ich, ist die Überwindung dieser Spaltung auch eine Existenzfrage unserer Gesellschaft. Und nur wenn wir das schaffen, das zu überwinden, werden wir auch die anderen Probleme gelöst kriegen.
Ja, ich kann das bestätigen, was Sie sagen. Allein am Thema Armut, da merke ich, wie die Existenz von Armut, die auf der Straße ja sichtbar ist, mich wirklich traurig macht und mir auch Mut nimmt zum Beispiel. Also das ist nichts, was für mich ein Vorteil ist, will ich damit sagen, dass jemand arm ist. Was kann ich denn jetzt eigentlich persönlich als Individuum oder als Arbeitnehmerin, die ich auch noch bin und in anderen Rollen, die ich vielleicht als engagierte Bürgerin so einnehme, was kann ich tun für einen sozusagen massiven sozialen Wandel, der Inklusion absolut beinhaltet, aber im Grunde die soziale Frage, die neue soziale Frage aufgreift. Wie kann ich mich da einbringen? Haben Sie da schöne Vorschläge oder Beispiele auch?
Also ich glaube, alle haben in ihrem Umfeld Konstellationen, wo Menschen ausgeschlossen waren. Das fängt an beim Verein, wo halt dann zum Beispiel zufällig nur Mittelschichtskinder Fußball spielen, wo man mal die Frage stellen kann, warum sind ja eigentlich nicht die anderen, wo sind die eigentlich? Man kann das aber auch natürlich im Berufsalltag fragen, warum arbeitet hier eigentlich kein Mensch mit geflüchtetem Hintergrund oder mit kognitiver Beeinträchtigung oder mit anderer Beeinträchtigung? Was haben wir da für Hürden aufgebaut? Und dann wäre die Frage natürlich auch eine politische, also dass man sagt, man kann sich auch politisch engagieren, so zur Frage, macht unsere Kommune hier unnötig Hürden auf? Wie sind die Angebote, die die Kommune selber macht? Erreichen die viele Menschen auch mit unterschiedlichen Hintergründen? Also das angesprochene Thema Kultur. Also an wen richtet sich unser Theater, unser Museum, unsere Vereinsarbeit, die wir da unterstützen als Kommune? Kann man das aufweiten? Braucht es vielleicht Zusatzangebote? Braucht es andere Angebote? Das heißt, politisch die Fragen zu stellen, wäre sehr hilfreich. Und das führt, glaube ich, schon dazu, dass sich das Bewusstsein auch ändert. Weil ich glaube, viele sind sich gar nicht bewusst, dass das, was sie tun, viele Menschen ausschließt. Sondern erst wenn man die Fragen stellt, kommt man dann zum Ergebnis und zu Reflexionsprozessen, um auch die bestehende Praxis zu hinterfragen. Und ich glaube, das wäre in der jetzigen Phase genau das Wichtige. Also ich glaube, es geht jetzt gar nicht oft darum zu sagen, ich muss jetzt riesige Projekte starten, die dann irgendwie ganz viel bewegen, sondern es sind oft auch kleine Dinge, die konkret Menschen helfen, aus einer Isolation oder aus einer Spaltung rauszukommen, um was anderes auch zu sehen oder was anderes zu erleben.
Trauen Sie mir das zu? Trauen Sie das der normalen Bürgerin zu, die jetzt irgendwie ein Projekt starten möchte, da wirklich alle Benachteiligungen im Blick zu haben bei der Planung? Oder würden Sie auch sagen, Sie sind ansprechbar, man kann sich an Sie wenden, um mit Ihnen darüber zu sprechen? Wen vergisst man jetzt vielleicht, wenn man in seinem Kiez irgendwas startet oder ein Angebot machen möchte?
Also ich bin ja als Schwabe eher ein bescheidener Mensch. Also ich würde nie den Anspruch erheben, dass man immer alles so machen muss, dass alle immer irgendwo dabei sind. Das entmutigt dann sofort, wenn man dann natürlich auch viel tun muss. Das verhindert auch Erfolgserlebnisse und nützt auf Dauer auch nichts. Also ich finde es viel besser zu sagen, ich habe jetzt ein konkretes Projekt und da kann ich irgendwas Sinnvolles tun. Das hilft dann schon. Weil es gibt oft auch Diskussionen, die sich dann gegenseitig dann, wo das gegenseitig dann wieder schwierig wird. Also zum ganz banales Beispiel, eine Kommune hat Streifen aufgebaut, wo blinde Menschen sich orientieren können. Und das waren so Rillen. Die waren wiederum für Rollstuhlfahrende total blöd, weil die da immer reingerutscht sind. Das heißt, ich habe oft dann sich widersprechende Notwendigkeiten und Dinge, die ich dann jeweils beachten muss. Und das führt eher dazu, dass man dann irgendwann entmutigt wird und gar nichts mehr macht. Und ich finde es besser, wie gesagt, kleine und konkrete Schritte zu tun, als immer zu denken, ich muss jetzt aber auch dann gar alle Gruppen direkt im ersten Schritt bedenken. Und so ganz kleines Beispiel, was mich sehr beeindruckt hat, also anekdotisch, ich war im Gottesdienst und dann hat hinterher habe ich zu einer Frau, älteren Frau, die neben mir geguckt ist, habe ich gesagt, und wünsche einen schönen Sonntag. Dann habe ich gesagt, oh, den war ich auch noch rumkriegen. Wo ich total betroffen war, weil ich dachte, um Gottes Willen, wie schlimm. Und ich glaube, so gibt es viele Menschen, die einfach in ihrer Wohnung sitzen und eigentlich nicht wissen, wie sie ihren Tag sinnvoll gestalten können. Und das hat sich sehr bestätigt, weil bei uns gab es eine Vesperkirche, wo halt alle eingeladen waren und auch ganz viele unterschiedliche Menschengruppen kamen, sich dann zwei Wochen lang da getroffen haben in der Kirche. Und da war eine Frau, die, glaube ich, sehr einsam war, die halt ganz dankbar war, dass sie jetzt eine Gelegenheit gehabt hat, einfach auch ihre Lebensgeschichte zu erzählen, dass da Leute gab, die zugehört haben und dass sie dann auch ein bisschen Unterhaltung gehabt haben. Und ich glaube, das wäre ein Punkt, das Thema Einsamkeit, wo einfach man sehr niederschwellig sehr viel erreichen kann. Einfach mal wach durch die Gegend zu laufen. Wer ist da alles in meinem Kiez und was gibt es da für Schicksale? Gibt es vielleicht irgendeine Form, wie die Menschen auch mehr in Kontakt und in Berührung kommen mit anderen?
Mit offenen Augen und Ohren, genau. Und Sinnen sozusagen. Das erinnert mich an eine Situation, wo mir, ich glaube, das war eine Fridays for Future Demo in Berlin auch vom Brandenburger Tor. Und da gab es zu den Rednern auch eine Gebärdensprachdolmetscherin. Und das fand ich, weil es so sichtbar war. Und ich fand das so spannend zum einen, weil das eine neue Sprache ist, die ich gar nicht kann, aber die ich dann zum Beispiel total gerne lernen würde wollen. Und auf einmal gab es auch ein Bewusstsein dafür, für Ausschlüsse, die man sonst nie so wahrnimmt, wenn da eben noch sozusagen mehr Angebote für verschiedene Bedürfnisse gemacht werden. Also und schön, dass sie motivieren, auch kleine Schritte zu gehen.
Und das fände ich jetzt aber auch zum Beispiel eine Herausforderung, Politik nochmal anders zu gestalten. Also ich komme aus Augsburg und aus der Region Augsburg kommt die Heike Heubach. Das ist die erste gehörlose Bundestagsabgeordnete überhaupt, was ja unglaublich ist, weil es gibt ja viele gehörlose Menschen. Und die ist nachgerückt und es hat wahnsinnig viel ausgelöst in der Inklusionsszene, weil es jetzt mal jemand gibt mit einer sichtbaren Behinderung und das hat den ganzen Bundestag vor riesen Herausforderungen gestellt, weil die braucht ständig Übersetzungen, Dolmetschungen und muss zu jedem Gespräch, braucht den Dolmetscher und Dolmetscherin. Das heißt, da gibt es ganz viele Nachdenkprozesse, wo man sieht, also zum Beispiel gehörlose Menschen sind ganz oft ausgeschlossen. Und das ist auch ein großer Auftrag an Politik, zu gucken, wie kann man solche Gruppen und verschiedene Menschen und mehr Diversität im Bundestag, das ist ja gerade ein großes Thema, weil zum Beispiel die Frauenquote auch ganz miserabel umgesetzt wird, weil das natürlich auslöst, dass jetzt eine Heike Heubach anders über solche Fragen redet, weil sie halt selber das auch kennt, als jetzt jemand, der halt Gehörlose nur aus dem Film kennt. Und das wäre eine große Aufgabe in Politik, die nächsten 4 Jahre zu überlegen, wie kann man die Mechanismen von zum Beispiel Ämterbesetzung anders organisieren, dass auch eine diversere Gruppe von Abgeordneten rauskommt und nicht nur Juristinnen und Lehrer.
Ja, so viel zum Thema Repräsentation, ne, von Bevölkerungsgruppen, auch Minderheiten. Wichtiger Punkt. Herr Mack, wer müsste Ihr Buch denn unbedingt lesen und warum?
Also prinzipiell alle, die an einer gerechteren Gesellschaft auch Interesse haben und vor allem als Generalist würde ich sagen, auch solche, die halt über den Tellerrand rausgucken. Also es gibt viele Bücher zum Thema Behindertenpolitik oder zum Thema Rechte von Menschen mit Migrationsgeschichte. Aber ich finde, es gibt noch zu wenige Ansätze, die verschiedenen Themen miteinander verbinden. Also Menschen, die gern Anregungen hätten, wie wir unsere Gesellschaft gerechter machen wollen und die auch eine positive Vision gern hätten. Weil auch das fällt in meiner Sicht, dass es zu wenig Ansätze gibt, wo gemeinsame Interessen von verschiedenen Gruppen zusammenfließen und das in so eine positive Vision der Gesellschaft kommt. Weil, wie gesagt, zurzeit viele sich im Abwehrkampf befinden und eigentlich es zu wenig positive Bilder gibt, wo wollen wir denn hin? Und alle, die sowas suchen, können das gern lesen, ohne dass ich jetzt den Anspruch erhebe, so muss es aussehen, sondern ich will eher verschiedene Diskussionen aufzeigen, die man führen muss. Und wo das dann letztlich landet, muss auch die Geschichte zeigen. Aber ich glaube, jetzt ist erstmal wichtig zu sagen, wir verständigen uns auf das Ziel und sehen da folgende Schritte und folgende möglichen Schritte. Und wie die sich dann entscheiden, das muss dann auch die Geschichte zeigen.
Und meine letzte Frage an Sie, Herr Mack. Mit welchen offenen Fragen lässt uns Ihr Buch zurück? Was ist das nächste Buch?
Die offene Frage heißt für mich, wie, das haben wir vorher diskutiert, wie kann man die verschiedenen Organisationen, Initiativen, positiven Kräfte, Modellprojekte zu einer politischen Kraft bündeln, die auch wirklich Gesellschaft verändert. Weil in meinem Ansatz zum Beispiel sich Schulbildung komplett verändern müsste. Das ist ein Unterfangen, was wahnsinnig große politische Kraft erfordert. Und mir stellt sich so die Frage, wo kommt die Kraft her und wer kann die verschiedenen positiven Ansätze so bündeln, dass daraus auch eine gesellschaftsverändernde Kraft wird. Das ist so die noch offene Frage. Die muss ich doch mit mir bewegen, ob ich dann ein Buch schreibe, weiß ich nicht.
Das revolutionäre Objekt.
Das revolutionäre Objekt. Wäre schon mal ein guter Titel, genau.
Vielen lieben Dank, Herr Mack, für, dass Sie den Autorenabend mit uns verbracht haben und wir noch diesen kleinen Podcast mit Ihnen aufnehmen durften. Wir haben über das Buch mit dem Titel gesprochen, Zusammen Vielfalt leben, wie eine inklusive Gesellschaft gelingen kann. Es hat 180 Seiten und ist im Jahr 2024 im Ökom Verlag erschienen für 24 Euro Verkaufspreis.
Ich denke, dass ich hier sein konnte, war sehr spannend und ich finde, weil ihr Stratum eher aus dem Thema Ökologie kommt, finde ich das genau den richtigen Ansatz, das Thema soziale Nachhaltigkeit mit dem Thema ökologische Nachhaltigkeit zu verbinden. Deshalb habe ich das sehr, sehr gerne gemacht.
Vielen lieben Dank, finden wir auch.
Sie hörten einen Podcast von Stratum Connect, dem Ort, wo sich Menschen, Bücher und Welten begegnen. Alle zukünftigen Veranstaltungen und die Podcasts zu den Buchevents finden Sie unter www.stratum-connect.de und natürlich in den Shownotes.